Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ihr kennt solche Situationen? Die gibt's im Leben. Da fühle ich mich zu kurz gekommen oder missachtet oder missverstanden. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann lauft Kopfkino, was tue ich dagegen? Was könnte ich widersprechen? Wie könnte ich mich jetzt behaupten? Eine Geschichte, die mit dem Gefallen zu tun hat, haben wir gehört. Da gefällt manches nicht bei der Fußwaschung. Rein äußerlich könnten wir sagen, das gefällt uns nicht, dass hier traditionelle Rollen und ganz klare Ordnungen auf den Kopf gestellt werden. Also bitte, wenn Chef nicht mehr Chef ist, wenn Sklave nicht mehr Sklave ist, wo kommen wir dann hin? Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Das sagt Petrus. Aber ganz demütig. Bitte nicht. Und als er dann zu viel will, sagt Jesus quasi, nein, dieses Missverständnis brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Eine Geschichte voller Missverständnisse und auch voller Enttäuschungen. Das begleitet uns ja jetzt durch die Passionstage bis hinein in den Osterjubel. Enttäuschungen. Und in diesem Wort Enttäuschungen steckt nicht nur, dass etwas vielleicht getäuscht war und anders realistisch gesehen wird, sondern in diesem Wort Enttäuschung steckt auch das Wort Tausch. Ich gebe etwas hin und bekomme etwas anderes. Und die spannende Frage, bin ich am Schluss Gewinner beim Tausch oder der Lackierte? Hat sich's gelohnt oder habe ich verloren? Eine Geschichte von einem bewegenden Tausch. Jesus tauscht zunächst ein. Er tauscht seinen Anspruch ein. Herr und Meister, sagt er, so nennt ihr mich. Und ihr sagt's mit Recht. Zu Deutsch, das ist das Mindeste. König und Schöpfer wäre genauso treffend. Letztendlich fehlen uns die Worte. Jesus in seiner Art völlig umfassend treffend zu beschreiben. Und der glückliche Tausch für uns, der Tausch 100% zu seinen Lasten, aber auch 100% zu unseren Gunsten heißt, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Das ist nicht nur Weihnachtsstrophe, das ist genauso Gründonnerstagswahrheit. Aber Jesus tauscht schon früher. Schon bevor die Handlung der Fußwaschung beginnt, tauscht er die Freiheit. Seine Freiheit. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Wer das Johannesevangelium näher liest, der entdeckt, hier ist eine wichtige Zäsur gesetzt. Mehrfach wird im Johannesevangelium an verschiedenen Stellen gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Zum Beispiel Hochzeit zu Kana. Als Maria den Sohn Jesus herausfordern wollte, die Peinlichkeit des Getränkemangels zu beheben. Später noch einmal beim Laubhüttenfest. Aber jetzt war die Zeit da. Jetzt hört Predigt und Verkündigungszeit auf und jetzt beginnt das Zentrum der Leidenszeit. Jesus erkennt seine Stunde. Wir würden sagen, er weiß, was die Stunde geschlagen hat. und er duckt sich nicht weg. Wie oft geht mir es anders? Wenn etwas Wichtiges zu tun ist, dann ist einfach auch die Versuchung da, auszuweichen. Irgendwie einen anderen Lösungsweg zu finden. Jesus stellt sich. Er handelt. Er lässt sich am Ende sogar übel behandeln. Er tauscht seine Freiheit, der Herr der Zeiten zu sein, mit dem Dienst in Gottes Plan eingefügt zu werden. Was für eine Größe! Der Souverän aller Zeiten und aller Stunden erkennt seine Stunde und stellt sich unter die Fügung und die Führung Gottes uns zugut. Und dann ist da noch etwas Zweites Bemerkenswertes. Bevor überhaupt diese Fußwaschung als Handlung beginnt, treffen die Welten aufeinander. Da ist zum einen die Bemerkung, dass der Teufel dem Judas, dem Sohn des Ischariot, ins Herz gegeben hat. Als ob der Diabolos, der Satan, hier der Bestimmer wäre, der Herzen und Handlung lenkt. Aber dann kommt im direkt folgenden Satz: Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Wer handelt jetzt? Wer bestimmt? Scheinbar der Gegenspieler Gottes lenkt, führt und verfügt über Judas. Und doch bleibt's dabei. Jesus weiß. Jesus kennt seine Stunde, seinen Weg und unsere Bedürftigkeit. Unter diesem Vorzeichen, dass am Anfang schon klar ist, was am Ende als Ergebnis herauskommt, lesen wir diese Geschichte. Unglaublich. Auch ein Beispiel dafür, nicht das einzige, dass für mich die Bibel nur echt sein kann. Mal ehrlich, wenn ihr eine Aufgabe hättet, eine Heldengeschichte über einen Weltveränderer zu schreiben, würdet ihr euch so eine Demutsgeschichte ausdenken? Nein, die würde ich aussortieren. Das geht nicht für den Helden. Wir brauchen den Strahlenden. Wir brauchen den Sieger. Wir brauchen den Erfolgreichen. Wir brauchen den, mit dem man Staat machen kann. Und hier das Gegenbild. Jesus, der Oberste, ganz unten. Das denkt man sich nicht aus, weil das aller menschlichen Logik und Erwartung widerspricht. Was für ein Tausch. Gott denkt und handelt anders. Tauscht sich ein, uns zugut. Das lasse ich mir übrigens wirklich nicht gefallen. Die Reaktion von Petrus eigentlich zu verständlich. Manchmal ist er ja etwas vorlaut, wir kennen ihn. Aber hier kommt er uns sehr sympathisch daher. Also so demütig sind wir doch alle auch. Jesus, aber bitte doch nicht. Das geht doch nicht. Das ist doch zu viel des Guten. Es wäre zu spannend zu wissen, was bei Petrus jetzt im Hinterkopf alles abläuft. Ob er sich erinnert an die Rangstreitigkeiten, wir hatten am Montag in der Passionsandacht schon davon gehört, da war er auch einer der Wortführer. Wer ist der Größte? Ob er sich erinnert an dieses starke Wort, Matthäus 16, du bist Petrus, Felsenmann. Auf dir ruht einmal die ganze Gemeinde, die ganze Kirche. Das war doch ein geistliches Muskelwort. Und von daher wird er uns hier, dieser große Petrus, doch deutlich sympathischer. Wäre doch nicht nötig, aber bitte. Wir kennen das aus ganz alltäglichen Situationen. Und manchmal meinen wir, dass uns in der Bescheidenheit wirklich niemand etwas vormacht. Aber was bewegt den Petrus? Was er hier noch nicht sieht, und das nehme ich ihm gar nicht übel, denn das kann man erst später erkennen, hernach erfahren. Was er hier noch nicht sieht, Petrus, du musst dir vieles gefallen lassen. Aber nicht in dem Sinn, wie wir denken. Wir meinen, wenn sich jemand etwas gefallen lassen muss, eher Negatives, Machtloses, Hilfloses, ausgeliefert sein. Ganz anders, Stichwort Tausch. Petrus, du musst dir viel mehr Gutes gefallen lassen. Und jetzt setzt euer Namen ein. Du musst dir noch viel mehr Gutes gefallen lassen von deinem Herrn. Bitte, bitte bei Jesus keine falsche Bescheidenheit. Alles, was wir mit vielleicht guten Worten zurückweisen wollen, weil wir ja so anständig und wohlerzogen sind, all das wäre gefährlich. Bitte, Petrus, nimm mit vollen Händen die Reinigung. Weiß sie nicht zurück. Warum? Petrus, du musst erkennen, wie ernst es um dich steht. Es sind nicht nur ein paar Lackschäden in deiner Lebenskarosse. Es sind nicht nur ein paar schmutzige Flecken auf deinem Lebensgewand. Petrus, es steht übel um dich. Mensch, es steht übel um dich. Du kommst nicht mit Selbstreinigungsversuchen ans Ziel. Wir könnten gar nicht so gut putzen, als dass wir mit Dreck, mit Schuld verschmutzt sind. Deshalb, Mensch, lass dir's gefallen. Du brauchst eine vollständige Reinigung. Das kratzt an unserem Stolz. So schlecht? Ich? Nein, die anderen. Aber habt ihr es bemerkt? Wenn ich mit einem Finger auf andere verweise, dann zeigen in der Regel drei Finger auf mich zurück. Und das mag auch bei der Schuld so sein. Die anderen, die haben es nötiger. Nein, ich hab's noch nötiger. Deshalb, Petrus, lass dir's gefallen, dass du ganz Jesu Reinigung brauchst. Diese Liebe, die bis zum Ende geht, so heißt es am Anfang dieser wunderbaren Geschichte. Und er liebte die Seinen bis zuletzt. Diese Liebe, die den langen, den überlangen Atem hat, deren Faden nicht reißt. Aber dann kommt noch das andere. Und das soll sich Petrus, das sollen wir uns auch gefallen lassen. Ein Mann der Extreme. Also, wenn schon Reinigung, dann, wie hat die Werbung einmal gesagt, nicht nur sauber, sondern rein. Dann ganz, Jesus, dann sind Füße zu wenig. Wenn du schon mit deinem Röntgenblick meine Schuld entdeckst, dann bin ich entwaffnet ehrlich und sage, Jesus, es ist noch viel schlimmer. Eigenartig, dass Jesus jetzt zurückzieht. Wäre das nicht die Stunde der Gnade? Aus ganz schlecht wird durch Jesu Blut ganz rein? Das wäre doch logisch. Aber Petrus muss noch einmal lernen. Er ist einer, der in der Nachfolge steht. Er hat die Gnade geschmeckt. Und an diese Gnadenstunde vom See Genezareth bei jenem denkwürdigen Fischzug, an die erinnert Jesus. Petrus, dreh das Rad nicht noch einmal zurück. Spring nicht in die alte Welt, als ob deine Berufung und dein Start in die Nachfolge nicht gewesen wäre. Nein, der Start war da. Du bist Jünger. Du hast Nachfolge gelebt und erlebt. Und du hast wachsen dürfen im Windschatten vom Meister. Was du jetzt brauchst, ist die Gnade auf den Punkt. Die Gnade im Augenblick. Die Gnade, die dir jetzt gerade gilt. Und warum denn nur die Füße? Ich könnte mir denken, vielleicht gibt es noch ganz andere Erklärungen, dass die Füße, ich meine, das denke ich nicht, sondern es ist so, dass die Füße der Verbindungspunkt sind zu dieser Welt, in der wir stehen. Und da gibt es oft eigene Wege. Weltwege. Wege des Eigensinns. Auch Nachfolger haben ihren sturen und dicken Kopf. Da ist nicht alles heilig. Und wohl braucht es immer wieder diese Erneuerung, auf den richtigen Kurs geführt zu werden, in die richtige Schrittfolge gerufen zu werden. Jesus kann später beten, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Mit beiden Beinen auf dieser Erde, das ist unser Schöpfungsplatz. Aber nicht mit dem Schmutz der Erde behaftet, sondern hier immer wieder neu Füße, die gewaschen sind. Und mit solchen gereinigten Füßen gehorsame Schritte in der Nachfolge. Wir waren beim Tausch und kommen jetzt auch ans Ende. Es geht nicht nur um den Tausch, dass der Meister zum Knecht wird, dass der Erlöser sich erniedrigt. Es zieht Kreise. Jesus hält nach dieser Lektion inne. Denkpause. Guter Pädagoge. Denkt einmal nach. Was habt ihr erlebt? Wir würden sagen, er reflektiert mit seinen Jüngern das Geschehene. Und kommt zu diesem eindrücklichen Satz. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und wenn es bisher gut verständlich war und annehmbar für uns, dann wird es spätestens jetzt herausfordernd. Denn die Frage steht, wenn ich mir den Dienst Jesu gefallen lasse, hoffentlich, diesen tiefen Tausch, bin ich denn auch bereit, selbst meinen Stolz vor dem Bruder einzutauschen und mein Recht vor der Schwester einzutauschen? Bin ich denn auch bereit, meine Position vor den anderen einzutauschen und meine Ansprüche vor anderen aufzugeben? Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er nicht sagt, Petrus, jetzt raus auf den Marktplatz von Jerusalem und dem Nächstbesten dienen. Diese Lektion des Lernens beginnt in der Gemeinde. Unter Schwestern, unter Brüdern. Wir sind Lerngemeinschaft der Liebe. Wir sind Lerngemeinschaft der Demut. Wir sind Lerngemeinschaft der fröhlichen Wechsler, die diesen Tausch von Eigensinn zu Christussinn leben. Und dass das nicht immer gelingt, das wissen wir sofort. Aber dass eins von uns dem anderen zum Helfer wird, wenn das mal nicht so klappt mit dem Ich beuge mich und wenn das mal nicht so schnell passiert mit Ich binde mir den Schurz um. Und wenn ich einmal Verständnisschwierigkeiten habe, wenn es darum geht, noch eine Meile mitzugehen, dann sind wir in der Gemeinde in einem guten Lernumfeld. Denn dann wissen wir, alle leben wir von dieser Gnade. Also, Enttäuschung. Hoffentlich. Hoffentlich dieser Tausch. Und hoffentlich sind wir uns nicht zu schade, uns bis über die Ohren beschenken zu lassen. Aber dann auch immer wieder neu anderen diese Gnade in der Münze des Alltags zukommen zu lassen. Amen.